Ja, es war auf einer Fahrradtour vor längerer Zeit. Wir saßen, Hermann und ich saßen draußen in einem Restaurant. War schönes Wetter. Ich glaube, wir frühstückten. Nebenan saßen zwei Frauen und frühstückten auch. Die unterhielten sich so Mitte 70 ungefähr. Und dann fiel der Satz, ja, nach dem Krieg, da habe ich meine Tante besucht, mit meiner Schwester zusammen, und ihr hat sie ein weiches Ei gekocht, mir nicht. Ein Satz, kleine Bemerkung. Und man spürte förmlich, da war sie einmal verletzt und gekränkt worden. Und wie sie das so sagte, konnte man ahnen, dass ihr das öfter in ihrem Leben passiert war, dass sie oft die Benachteiligte und die Verletzte war. Und dieser Gedanke tauchte jetzt nach 50 Jahren plötzlich wieder auf und man spürte, der ganze Ärger und der Groll und die ganze Bitterkeit war immer noch da. Es tat immer noch weh, nach 50 Jahren. Ein anderes kleines Beispiel, da erzählte eine Frau mal, sie war bei Obi gewesen und brauchte eine Auskunft und endlich hatte sie einen Verkäufer ergattert, das ist ja immer sehr schwierig, und konnte ihre Frage stellen und der, naja gut, der beachtete sie gar nicht weiter, hat kurz und unfreundlich geantwortet und ging weiter und ließ sie stehen, obwohl sie noch mehr fragen wollte. Und sie hat sich so geärgert und ging nach Hause und sie sagte, den ganzen Tag habe ich mich geärgert und immer wieder tauchte der Gedanke auf und jedes Mal, der Gedanke hat sie förmlich verfolgt und immer wieder, das tat ihr richtig weh, sagte sie. Nichtbeachtung erfahren, Verletzungen, Kränkungen erfahren. Also für den Mediziner und Theologen Manfred Lutz gehören sie, diese Verletzung und Kränkung, zu den Schattenseiten unseres Lebens. Und er sagt, wie wir mit den Schattenseiten unseres Lebens umgehen, das entscheidet darüber, wie unser Leben gelingt. Denn diese Kränkung, die passieren nicht einfach und dann sind sie vorbei. Nein, sie machen etwas mit uns. Wir sagen, also unsere Sprache finde ich immer wieder so fantastisch. Wir sagen ja, wir nehmen sie uns zu Herzen. Und was denn im Herzen ist, das wirkt sich in unser Leben aus. Es gibt in Sprüche 4 diesen, finde ich, so beeindruckenden Satz, behüte dein Herz mit allem Fleiße, denn daraus quillt das Leben. Wenn wir diese Verletzung in unsere Herzen lassen und vor allen Dingen in unseren Herzen belassen, dann können sie unser Leben so negativ prägen. Mit Ärger, mit Groll, mit Bitterkeit, vielleicht sogar mit Rachegedanken, aber auch mit Schmerz und mit Trauer. Sabine Negeli, eine Schweizer Psychotherapeutin, hat ein Gedicht geschrieben mit der Überschrift Versöhnung mit Vergangenem. Da heißt es, ich lese einen Teil daraus vor, plötzlich, während du nichts ahnend deinen Weg gehst, überfällt dich Vergangenes mit Urgewalt. Längst vergessen Geglaubtes bricht unwettergleich über dich herein und droht, dich schutzlos findend, seine Verwüstung anzurichten. Nicht die Flucht rettet dich, so schnell tragen dich deine Füße nicht, dass das Gestern dich nicht mehr einholte. Nur da ist Befreiung, wo einer dazwischen tritt, zwischen dich und das Dunkel vergangener Tage. Jesus tritt dazwischen. Und er bietet uns an, alles, was uns belastet, bei ihm abzuladen, an ihn zu delegieren. Die eigene Schuld, und auch die Schuld anderer. Die Schuld anderer an uns, die Verletzung und Kränkung, die wir erlebt haben. Und dieses Abladen bei Jesus, das ist Vergeben. Und das ist Vergebung erfahren. Es gibt diesen beeindruckenden Satz: Vergeben reißt den Giftschlauch entzwei, durch den das Vergangene fortwährend die Gegenwart zerfrisst. Und Negeli fährt in ihrem Gedicht fort: Nur da ist Befreiung, wo einer dazwischen tritt, zwischen dich und das Dunkel vergangener Tage. Friede sei mit dir. Wenn sein Gruß dich trifft und er ist dir bereitet, wird dir im Herzen Versöhnung wachsen mit dem, was war. Nicht, dass du begreifst, aber das Unbegreifliche wird der Feindschaft entnommen sein. Es ist nicht mehr dein Feind. Und Jesus sagt dieses: Friede mit dir. Er sagt, du kannst alles bei mir abladen, indem du denen vergibst, die dich gekränkt haben, jetzt oder früher oder vor 50 Jahren. Und Petrus, dieser Schnelle, der immer schnell fragt, fragt Jesus: Wie oft muss ich denn vergeben? Dies muss, ich möchte ja nicht, aber wie oft muss ich denn vergeben? 7-mal, und das findet er schon mal großartig. Und Jesus sagt 70-mal 7, 490-mal. Und er meint nicht jetzt 488, 489, 490. So, jetzt habe ich es geschafft, jetzt nicht, brauche ich es nicht mehr. Nein, immer wieder, jede neue Kränkung und auch jede Kränkung, die von früher immer wieder kommt, eine ganz bestimmte alte Verletzung, an die wir immer wieder denken, immer wieder von Neuem vergeben. Vielleicht bei alten Verletzungen dann innerlich sagen: Ich habe vergeben, ich will nicht mehr nachtragen und ich kann Jesus bitten, dass er mich da heilt. Also, dass das nicht heißt, dass wir alles anderen durchgehen lassen, das ist völlig klar. Also, wir brauchen keine Fußabtreter zu sein, aber immer wieder vergeben, einen Lebensstil der Vergebung leben. Nur Jesus weiß, wie schwer es oft für uns ist, zu vergeben, wie schwer es uns oft fällt, so über unseren eigenen Schatten zu springen, den Ärger sein zu lassen, den Ärger aufzugeben. Wir fühlen uns ja durchaus im Recht. Und er will uns helfen, zu vergeben und erzählt deshalb eine Geschichte, die ihr bestimmt auch kennt. Hermann und ich haben gerade darüber gesprochen. Die Überschrift hier ist von der Vergebung oder in Klammern der Schalksknecht. Wir wissen gar nicht, was der Schalksknecht ist. Das ist ein altes Wort, der Schalksknecht. Also die Geschichte vom Schalksknecht. Und Jesus sagt da: Das Himmelreich gleicht einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nur nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei. Und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinen Bruder und seine Schwester, klar. Was hören wir zuerst? Dieses Dunkle, dieses Bedrohliche, nämlich die Drohung, dass derjenige, der nicht vergibt, den Peinigern, den Folterknechten sozusagen überlassen wird, nämlich dem Gift der Verletzungen, der Kränkungen? Oder hören wir die gute Nachricht daraus, nämlich dass der König, dass Gott bedingungslos vergibt, ohne Wenn und Aber, und zwar, weil es ihn jammert, weil er uns liebt, weil er weiß, wie wir ohne seinen Schuldenerlass, ohne Vergebung unser Leben ruinieren. Und wenn wir das wirklich begreifen, dass Gott bedingungslos vergibt, wirklich alles, jede unendlich große Schuld und jede noch so winzige, dann macht es uns bereit, auch zu vergeben. Alte und neue Lasten der Kränkungen bei ihm abzugeben, nicht mehr nachzutragen. Vergeben aus Dankbarkeit. Ich möchte so einige Worte zum Text sagen. Da ist eben der König und sein Knecht, also ein Verwalter, der ihm einen Millionenbetrag schuldet. Der König zieht ihn zur Rechenschaft, er will das Geld haben. Und wenn es nicht anders möglich ist, dann eben durch Verkauf des Verwalters und seiner Familie und allem, was er hat, und Verkauf dieser Menschen als Sklaven. Also ich stelle mir vor, wie der Knecht zu Boden fällt und bittet: Habe Geduld mit mir, ich bezahle dir es. Also ob er es je bezahlen könnte, diesen Millionenbetrag. Er erkennt gar nicht seine Lage. Er kennt gar nicht die Größe seiner Schuld bei dem Herrn. Er denkt immer noch, ich kann die Sache irgendwie in Ordnung bringen. Er sieht gar nicht, dass er hoffnungslos verloren ist. Er sieht im König nur diesen harten, fordernden Herrn, den er irgendwie gnädig stimmen muss, und bettelt um Geduld. Und dann geschieht das Unglaubliche. Es heißt, der Herr hat Erbarmen, oder in einer anderen Übersetzung, es jammert ihn. Er ist im Herzen berührt, er ist voller Liebe und Mitleid mit dem Mann und er erlässt ihm die Schuld, und zwar die ganze, ohne Bedingung. Er lässt ihn frei. Und wieder das Unglaubliche: Der Knecht hört das gar nicht, er begreift das nicht. Ich stelle mir vor, er kniet immer noch auf dem Boden vor dem Herrn und er sieht den Herrn gar nicht an. So ist er beschäftigt mit der Überlegung, wie er wohl das Geld zusammenkriegt. Er hat gar nicht richtig zugehört, er kann sich gar nicht vorstellen, dass seine Schuld erlassen ist, dieser Riesenbetrag. Er hört irgendwie nur heraus: Ich habe noch Zeit. Und er steht offensichtlich auf, ohne den Herrn anzusehen, ohne ihm zu danken. Er hat immer noch nicht begriffen, dass die Schulden ihm erlassen sind. Sonst würde er seinem Mitknechten anders begegnen, der ihm nämlich unmittelbar danach begegnet und der ihm einen winzigen Betrag schuldet. Also lächerlich wenig im Vergleich zu dem Millionenbetrag, der ihm gerade erlassen wurde. Und er packt diesen Mitknechten gnadenlos und steckt ihn ins Gefängnis. In den Gleichnissen, die Jesus erzählt, ist es häufig so, dass da vieles drumherum erzählt wird, aber es gibt so eine Hauptaussage. Und diese Hauptaussage ist, seht, so ist Gott, voller Erbarmen, voller unbegreiflicher Liebe. Er hat es nicht nötig, Schuld zu erlassen. Aber er tut es, er vergibt jede Schuld, auch wenn sie unermesslich groß ist. Im Buch Jesaja heißt es an einer Stelle, auch wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Gott vergibt grenzenlos. Er ist bereit, Managern zu vergeben, die am Abgasskandal beteiligt waren. Er ist bereit, dem Mann zu vergeben, der auf dem Berliner Weihnachtsmarkt Menschen umgebracht hat. Jesus trägt ihre Schuld. Also im Johannesevangelium heißt es einmal, Jesus trägt die Schuld der Welt. Er trägt die Schuld der Welt mit ihrer Brutalität, mit ihrer Niedertracht, ihrer Gemeinheit. Er trägt die Schuld der Welt. Er trägt auch die Schuld derjenigen, die uns verletzen und verletzt haben. Er trägt auch meine persönliche Schuld, meine Lieblosigkeit, mein Misstrauen, auch mein Misstrauen manchmal Gott gegenüber. Und je mehr wir im Licht Gottes leben, desto mehr werden wir uns unserer eigenen Verfehlungen bewusst. Vielleicht kennen wir das, dass wir uns in Grund und Boden schämen über etwas, was wir gesagt oder getan haben oder was wir nicht gesagt und nicht getan haben. Und wir denken, wie konnte ich nur? Hätte ich doch nicht. Und wo wir dann erleben, wie diese Schuld uns so in endlosen Selbstanklagen und Selbstvorwürfen stecken lässt. Hätte ich doch meine Mutter besucht. Nun ist sie tot, so sagte das eine junge Frau. Oder hätte ich doch einen Beruf gelernt. Nun habe ich keine gute Arbeit. Hätte, hätte, hätte. Und Jesus will uns aus diesem Teufelskreis von Schuld und Selbstanklagen, von unseren Schuldzuweisungen und Anklagen herausführen, indem er uns anbietet, alles Belastende bei ihm abzuladen und dadurch frei zu leben. Er sagt einmal, ich lebe und ihr sollt auch leben, endlich leben. Und ich stelle mir das so richtig vor, wie der Knecht jetzt vor dem Herrn kniet und tatsächlich hört, dir ist deine Schuld erlassen. Du bist frei. Wie er vielleicht so ganz ungläubig seinen Kopf hebt und denkt, habe ich mich verhört? Und dem König ins Gesicht sieht, der sich über ihn beugt und nur Liebe und Erbarmen findet und dann begreift, ich bin frei. Wie er aufspringt, wie er jubelt, wie er allen Respekt vergisst und dem Herrn um den Hals fällt und tanzt. Und wie dann sein Mitknecht kommt, der ihm diesen kleinen Betrag schuldet und ihm entgegenruft, stell dir vor, was passiert ist, mir sind alle Schulden erlassen. Der Herr hat mir vergeben, ich bin frei, ich kann neu anfangen. Und du brauchst mir auch nichts mehr zu bezahlen. Ich vergebe dir auch. Das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was mir vergeben wurde. Ach, wie haben wir es gut. Die Wohltat der Vergebung bei Gott erfahren und aus Dankbarkeit dafür denen vergeben, die an uns schuldig werden und wurden. Ach, wie haben wir es gut, können wir dann sagen. Ich muss mich nicht mehr den ganzen Tag über diese unfreundliche Bemerkung des Verkäufers und die Missachtung ärgern. Ich kann diese Kränkung an Jesus abgeben. Ich kann dem Verkäufer vergeben. Ich muss ihm nichts mehr nachtragen. Ich bin mit ihm versöhnt. Ich kann ihn segnen. Ich bin frei und ich muss mir nicht mehr den ganzen Tag ruinieren durch meinen Ärger und Groll. Und das Schöne ist sowieso, je tiefer wir die Liebe Gottes erkennen, desto mehr leben wir in diesem Bewusstsein, wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir sind wer? Uns kann keiner. Wir sind nicht mehr so empfindlich. Wir sind nicht mehr so schnell zu kränken. Wir können versöhnt mit anderen zusammenleben. Wunderbar. Ach, wie haben wir es gut. Ach, wie habe ich es gut, das könnte die alte Frau sagen, die immer noch diesem Ei, das sie nicht bekommen hat, nachtrauert. Ich muss meine Tante nicht mehr bis an mein Lebensende anklagen und verbittert bleiben. Ich darf lernen, ihr jetzt zu vergeben und sie allmählich immer mehr mit den Augen Jesu anzusehen. Ich bin versöhnt mit ihr und auch mit meiner Geschichte. Und auch wir dürfen alte Verletzungen, die immer wieder hochkommen und die uns quälen, bei Jesus abladen und um Heilung bitten. Vielleicht mit der Pfingstsequenz oder Teilen der Pfingstsequenz. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund, da wo die Verletzungen grummeln. Dring bis auf der Seele Grund. Und dann heile du, wo Krankheit quält. Und das sind auch die Kränkungen. Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, heile du, wo Krankheit quält. Und Jesus tut es. Ach, wie haben wir es gut. Ach, wie hab ich es gut, das hat die junge Frau gesagt, die so voller Selbstvorwürfe war, weil sie ihre Mutter nicht mehr besucht hatte. Sie ging zu einer Seelsorgerin, hat gebeichtet, ihr wurde Vergebung zugesprochen und sie sagte, eine Last fiel von mir ab. Ich musste mich nicht mehr anklagen. Ich war versöhnt mit mir selbst. Ich war ein neuer Mensch. Ich hätte tanzen können. Das Erbarmen Gottes erkennen und erfahren, das verändert uns. Das macht uns barmherzig. Wir können und wollen dann anderen Menschen, auch uns selbst, barmherzig begegnen, vergeben und mit uns und anderen Menschen versöhnt sein. Ich habe ja angefangen mit dem Gedicht von Sabine Negeli, Versöhnung mit Vergangenem. Und ich fand das so schön. Im Zeitmagazin war ein Interview mit dem Sohn von Helmut Kohl. Ich finde es immer schön, wenn andere Menschen auch mal etwas entdecken von unseren wunderbaren christlichen Wahrheiten und von der wunderbaren Art und Weise, wie Jesus uns helfen will, unser Leben so zu leben, dass wir uns einfach auch unseres Lebens freuen und voller Dank sind. Jedenfalls ein Interview mit ihm und er sagte, Versöhnung, sein großes Lebensthema. Versöhnt mit sich selbst, Freundschaft mit sich selbst, so nennt er das auch. Versöhnt mit sich selbst, mit seinen Eigenarten, mit seiner Geschichte, mit allem, was in seinem Leben war. Versöhnt sein damit. Versöhnt mit Menschen. Nicht mehr Groll, Ärger, Bitterkeit. Versöhnt mit Menschen. und versöhnt mit Gott. Das war für ihn auch das Dritte, versöhnt mit Gott. Freundschaft mit sich selbst, mit anderen, mit Gott. Vergebung ist das Angebot Gottes, das Angebot von Jesus, um versöhnt leben zu können, um im Frieden leben zu können. Dafür können wir immer wieder danken. Amen.